Heute Morgen hat Gerd am See den Text gelesen von den Pharisäern, die den Menschen Lasten auflegen, Gesetze, Verordnungen. Und Jesus, der sagt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Die Patricia hat gerade auch gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, auf der Fahrt hierher hat Gott sie in diese Richtung eben auch gelehrt. Und darum soll es auch heute in der Predigt gehen, um die Liebe zu Gott. Meine Frau und ich, wir hatten das Vorrecht, dieses Jahr in einem Kibbutz ein paar Tage zu übernachten, also in Israel. Und das ist ja so eine Siedlung, in der gläubige Juden wohnen. Und an jedem Türpfosten haben wir so ein kleines Kästchen gesehen. Mesusa heißt das. Und es war interessant, und wenn die Leute, die gläubigen Juden, in den Raum gingen, dann haben sie Finger drauf getan auf das Kästchen und dann geküsst. Ich habe mir so ein Kästchen zugelegt. Da gibt es verschiedene, ganz unterschiedliche Formen und Größen. Und ich habe mir sowas zugelegt und da ist was drin in dem Kästchen. Also nicht so, dass es leer ist, sondern da ist was drin. Was könnte da drin sein? Jetzt muss ich es nur rauskriegen. Ich hoffe, ich kriege es raus. Hat jemand eine Idee, was da drin ist? Eine Schriftrolle. Und was steht drauf? 10 Gebote. Das denken wir. Die 10 Gebote stehen drauf. Aber die stehen nicht drauf. Geht nämlich in die Richtung von dem, was wir heute Morgen schon gehört haben am See und nämlich darüber etwas zur Liebe Gottes. Ihr seht das hier auf Hebräisch geschrieben. Und hier steht einfach das Schma Israel, das Bekenntnis zu Israel drauf. Höre Israel, der Herr ist unser Gott. Der Herr allein. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Das steht drauf und noch mehr steht hier drauf, aber es geht immer in dieselbe Richtung, nämlich Gott, den Herrn lieben von ganzem Herzen. Dann geht es weiter in diesem Bekenntnis. Und dieses Wort soll an den Türpfosten sein, damit man immer daran erinnert wird. Jedes Mal, wenn man ins Haus hineingeht und aus dem Haus herausgeht, selbst die einzelnen Räume haben dieses kleine Kästchen an den Türpfosten hängen, damit man immer dran denkt. Und darum geht es heute, über das Schma Israel, über das Bekenntnis, dass die Juden beten und glauben sollen. Wir wurzeln ja auf dem jüdischen Glauben, auf der jüdischen Tradition auf. Höre Israel, der Herr ist unser Gott. Der Herr ist einer. Es gibt nur einen Gott. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben oder lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und Jesus wird ja gefragt, einmal eben wieder von den Pharisäern, die wollen ihn aufs Kreuz legen. Und dann fragen sie ihn, was ist das wichtigste Gebot? Und dann greift er völlig unspektakulär für die Pharisäer damals, völlig herkömmlich, unkonventionell, völlig sensationslos, greift er auf dieses Bekenntnis zurück. Und er sagt dann, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Seele und deinem ganzen Denken, und dann geht es ja weiter, und deinen Nächsten wie dich selbst. Völlig unspektakulär, mit dem haben die wahrscheinlich nicht gerechnet, aber das ist sozusagen das Zentrum, die Hauptsache, Gott zu lieben, von ganzem Herzen. Mit ganzer Seele, mit aller Kraft, oder wie Jesus hier sagt, mit dem ganzen Denken sollen wir diesen Gott lieben. Ich habe gedacht heute Morgen, das passt zur Taufe, wenn ihr euch taufen lasst und euch zu diesem Gott bekennt, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. ist die Quintessenz, diesen Gott zu lieben, von ganzem Herzen. Mit ganzer Seele und aller Kraft oder mit dem ganzen Denken. Und den Nächsten wie sich selbst. Ich bleibe heute Morgen beim ersten Teil stehen, denn wir Christen, wir evangelische Christen, sind ein bisschen, meine ich, einseitig geworden. Es gibt ja den Satz, dass man sagt, wir lieben Gott, indem wir den Nächsten lieben. Und das hat was und stimmt, aber ist einseitig. Wenn wir Gott nur lieben, indem wir den Nächsten lieben, nehmen wir den ersten Teil dieses Bekenntnisses nicht ernst. Wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen und wir sollen beides tun. Gott lieben von ganzem Herzen und den Nächsten wie uns selbst. Vielleicht sind wir sogar schon so einseitig geworden, dass wir da hängen geblieben sind heute, uns wie uns selber. Und dann beginnen wir wieder bei uns. Ich muss erstmal mich lieben und dann kann ich vielleicht den Nächsten lieben und dann kann ich vielleicht auch noch Gott lieben. Die Pharisäer waren einseitig in ihrer Gefangenschaft, Gott zu lieben, vermeintlich zu lieben. Daniel hat ja sehr eindrücklich darüber gepredigt letzten Sonntag. Und Gott wirft ihnen vor, dass sie ihn nicht lieben. Aber es ist verkürzt und ich sage es nochmals, wenn wir sagen, wir lieben Gott, indem wir den Nächsten lieben. Das ist eine Seite. Aber es gibt auch so etwas wie eine Liebe zu Gott. Es gibt so etwas wie eine Liebe zu Gott. Und das ist uns, ich sage es mal, Täufern und evangelischen Christen eher fremd. In anderen Traditionen, in der römisch-katholischen Tradition, ist die Liebe zu Gott wichtiger, steht mehr im Vordergrund. Zwei, drei Sätze zum Verständnis, wenn es heißt, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und dem ganzen Denken Gott zu lieben. Ich beginne mal mit dem Herz. Gott von ganzem Herzen lieben. Was meint der Schreiber damit? Ich habe gelesen, das Herz, im Herzen Deutschlands liegt Hessen. Es gibt hier ein paar Hessen. Keine Rheinländer. Nein, du bist Saarländer. Saarländer, oh. Liegt ganz daneben. Im Herzen Deutschlands liegt Hessen. Wer ist aus Hessen hier? Ja, es gibt ein paar Hessen. Schön. Rüdiger, willkommen. Also, hier gibt es Hessen. Im Herzen Deutschland liegt Hessen. Es gibt ja die Redewendung, das Herz ist mir in die Hose gerutscht. Auch das gibt's. Und dann gibt es die Redewendung, das Herz in die Hand nehmen. Und jeder weiß, das ist nicht gemeint, dass ich irgendwo in meinen Körper muss und das Herz in die Hand nehmen muss, sondern es ist sinnbildlich gemeint. Oder das Herz ausschütten oder mit ganzem Herzen dabei sein oder dieser ganz berühmte Satz vom kleinen Prinzen, man sieht nur mit dem Herzen gut. Man sieht nur mit dem Herzen gut. Und das Herz als Organ, medizinisch gesehen, ist das zentrale Organ in unserem Leib. Wenn das Herz ausfällt, ist alles am Ende. Fertig, Schluss. Und wenn wir Gott von ganzem Herzen lieben sollen, das meint eigentlich vom Zentrum her lieben. Mit meiner ganzen Energie, mit allem, mit meiner Personenmitte, mit allem, was mich ausmacht, soll ich Gott lieben. Mit meinem Entscheidungszentrum, mit meiner Personenmitte, mit meinem Sein. Der ganze Thomas mit seinem zentralen und mit seinem Befehlszentrum soll er Gott lieben. Das ist etwas Umfassendes, von ganzem Herzen. Eben im Zentrum, vom Zentrum her Gott lieben. Das Zweite ist mit ganzer Seele. Und ihr seht diese emotionalen Bilder hier, die man ja heute verschickt, wenn man WhatsApps verschickt und wird alles geschmückt mit diesen unterschiedlichen Bildern. Und die Seele ist im hebräischen Denken der Sitz der Gefühle. Wir sollen Gott von unserem Zentrum aus lieben und mit all unseren Gefühlen sollen wir Gott lieben. Mit all unseren Gefühlen, mit unseren Leidenschaften, mit unserem Begehren. ist also nichts Kleinliches, was wir da tun sollen, mit seiner Leidenschaft Gott lieben. Und ein Mensch, der Gott liebt, mit seiner Leidenschaft, mit seinen Gefühlen und Emotionen, der will mit ganzer Leidenschaft, dass alle Kreatur Gott anerkennt und dass Gott über allem steht. Das ist seine Leidenschaft. Und Gefühle sind ja enorme Antreiber. Das wissen wir. In alle Richtungen. Die können extrem zum Guten antreiben. Wenn jemand verliebt ist in jemanden, der ist kreativ, ohne Ende die Gefühle tanzen und der hat die super tollsten Ideen, was er dem anderen tun kann. Am Ende schon sich selber, aber insgesamt meint er, er tut es dem anderen. Aber Gefühle sind Antreiber. Und da sind wir schon auch bei der ganzen Problematik der Gefühle. Menschen, die mit Gott leidenschaftlich mit ihren Gefühlen lieben, stehen immer auch in Gefahr, dass es irgendwelche fundamentalistischen Spinner werden, die aus religiösen Gründen andere töten, diffamieren, kleinhalten, sich über sie erheben. Das ist die Gefahr wiederum bei den Gefühlen. Liebe macht blind, sagen wir. Gefühle können blind machen. Auch im christlichen Bereich. Und unsere Geschichte ist eine verrückte und auch traurige Geschichte. Jesus, der Friedensbringer, der dazu geführt hat, dass Kreuzzüge durchgeführt wurden, Menschen umgebracht wurden, im religiösen Eifer, in der Leidenschaft. Und deshalb kommt der dritte Punkt dazu, Gott mit ganzem Denken zu lieben. Und das Denken und die Gefühle sind bei den Christen so die entlegensten Gebiete. Im Glauben darf man nicht denken, Gefühle haben keinen Platz im Glauben und so sind wir irgendwie verquert und komisch, verkrümmt. Und Jesus wird sagen, mit all deinen Gefühlen und mit all deinem Denken, beides, und zwar radikal, nicht entweder oder. Manche, die sagen, Gefühle sind noch okay, Denken muss man rauskippen beim Glauben. Andere sagen mir, hier ist alles nur Gefühlsduselei. Andere sagen, hier ist alles zu nüchtern. Und es braucht beides. Und dann wird es rund. Und das fasziniert mich unter anderem auch an Jesus, dass der nicht so einseitig ist, sondern sowohl als auch mit allen Gefühlen, ganz leidenschaftlich, ganz dabei sein, aber auch mit dem Denken. Leider findet bei uns eine Entzweiung statt zwischen Fühlen und Denken. Aber wir brauchen beides und beides gehört zusammen. Die Liebe ist sowohl leidenschaftlich als auch durchdacht und nüchtern. Denn das Denken wird ausgezeichnet dadurch, dass wir umsichtig sind, urteilsfähig, überlegt. Man sagt ja, überleg doch mal, bevor du ins Kraut schießt, überleg mal. Und das bringen wir fast nicht zusammen. Leidenschaft, Denken und die Befehlszentrale. Aber so hat es der Schöpfer gedacht. Er hat uns als denkende Wesen geschaffen. Und als gefühlsbetonte Wesen, beides. Und das sollen wir ausleben in der Liebe zu Gott. Wenn ich es zusammenfasse, wird Gott zu mir sagen, Thomas, ganz einfach, mach es nicht kompliziert, lieb mich als ganzer Thomas. Als ganzer Thomas, lieb mich. Mit all deiner Denkfähigkeit, mit all deiner Leidenschaft, die in dir steckt, und mit deinem Zentrum, deiner Personenmitte. Das soll das Zentrum, das Herzblut von dir sein, mich zu lieben. Dein Opel kommt an zweiter Stelle. Aber ich an erster. Das soll das Zentrum sein, deines Lebens, mich zu lieben. Ich möchte jetzt noch kurz 5 Schritte aufzeigen, wie das in der Praxis einigermaßen gelingen könnte. Das erste ist, dass ich lernen soll und darf, ich will Gott lieben. Ich will Gott lieben. Ich kann auch sagen, ich will Gott lieben wollen. Wenn ich noch nicht so weit bin und sage, Herr, ich liebe dich, kann ich sagen, Herr, ich will dich lieben. Und wenn ich noch nicht so weit bin, dann sage ich, Herr, ich will dich lieben wollen. Und dann bin ich ehrlich. Und wenn ich sage, Herr, ich würde dich gern lieben, aber ich weiß gar nicht, ob ich es will, dann sagt Paulus, der Herr schenkt sowohl, oder der Geist schenkt das Wollen und das Vollbringen. Ich will dich lieben wollen. Das ist eine erste Entscheidung. Zu sagen, Herr, ich will dich lieben. Ich will dich lieben. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal darüber nachgedacht hat, ob er Gott liebt. Nicht indem er dem Nächsten dient, sondern ob er sagen kann, Gott, ich liebe dich. Die entscheidende Frage, die Jesus Petrus stellt nach der Auferstehung und nach der Verleugnung, ist nicht die Frage, dass er sagt, Petrus, kennst du das Alte Testament auswendig? Kennst du alle Gebote? Sondern die entscheidende Frage ist dort, Petrus, hast du mich lieb? Wenn Jesus heute kommen würde zu uns, würde er vielleicht genau diese Frage stellen. Und er würde vielleicht sagen, Becca, hast du mich lieb? Miriam, hast du mich lieb? Und wie würden wir dann antworten? Was würde ich sagen? Darüber habe ich ehrlich gesagt noch gar nie nachgedacht, weil ich kenne die Gebote und ich streng mich an und ich habe mich heute taufen lassen. Und Jesus sagt das Erste, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal ausgesprochen habt beim Beten. Jesus, ich liebe dich. Vater im Himmel, ich habe dich lieb. So wie ich kann. Mit meiner ganzen Gebrochenheit. Mit meinem Zentrum, mit meinen Gefühlen, da tue ich mir noch ein bisschen schwer, Herr, das zum Ausdruck zu bringen, die Liebe zu dir. Bin ich noch etwas unbeholfen? Lehr mich mit meinem Denken. Wenn ich gute theologische Literatur lese und denken darf, den Glauben denken darf, bei mir eine wahre Freude. Ein Buch zu lesen, hinzulegen und zu sagen, Jesus, du bist so genial, ich kann nicht anders als dich zu lieben. Wenn ich das denke, was du da alles genial gemacht hast, dann entscheide ich mich, dich zu lieben. Der Psalmbeter betet im Psalm 18, sagte er wortwörtlich, ich liebe dich, Herr. Ich liebe dich, Herr, du bist meine Kraft. Die neue Luther-Übersetzung schreibt, herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke. Ich weiß nicht, ob unsere Gebete manchmal so anfangen, dass wir sagen, herzlich lieb habe ich dich, Herr. Und ich liebe dich, Herr. Ich liebe dich. So wie Petrus sagt, mit all meiner Gebrochenheit. Mich verfolgt ein Lied, seit ich über diese Sache nachdenke und seit ich diese Mezuza immer wieder in die Finger bekomme. Ich habe sie noch nicht an den Türpfosten bei uns gemacht, ich bin kein Jude. Aber irgendwie reizt es mich und irgendwie denke ich, ja, komisch. Da gibt es so Vorschriften, wie man die hinmacht, so schräg, nicht senkrecht. Und das hat gewisse Gründe und so weiter und so weiter. Aber es hat was, dass man immer wieder daran erinnert werden würde, Gott zu lieben. Jeden Tag x-mal. Und mich verfolgt ein Lied. Und vielleicht kennt ihr das. Und das geht folgendermaßen, wenn wir es singen. Ich lieb dich, Herr, Keiner ist wie du, anbeten neigt sich mein Herz dir zu. Mein König Gott, nimm dies Lied von mir, lass mich Herrn wohl sein, sei vor ihr. Ich lieb dich, Herr, keiner ist wie du. Wie du. Vielleicht sollten wir unsere Gebetszeiten manchmal so anfangen. Ich liebe dich, Herr. Und ich will dich lieben. Das ist eine Entscheidung, die erste, die wir zu treffen haben. Das zweite ist, jemanden lieben heißt, ihn so anzunehmen, wie er ist. Das klingt jetzt vermessen, wenn ich sage, jemanden lieben. Im Zwischenmenschlichen stimmen wir dem zu, aber in der Beziehung zu Gott, Gott anzunehmen, wie er ist. Und wir sind gleich wieder bei den Pharisäern. Es klingt vermessen, aber ist höchst relevant, wenn wir sagen, ich liebe dich, Herr. Ich liebe dich, Herr. Dann bedeutet das, dass ich Gott annehme und seine Wege, die er mir zumutet und mit mir geht, dass ich das annehme. Und dass ich sage, Gott, du weist mich nicht in alle Geheimnisse ein. Du mutest mir Dinge zu, die sind herausfordernd. Aber ich liebe dich und ich halte an dir fest. Und wenn wir das nicht hinkriegen, dann ist die Liebe nicht wirklich echt. Das Paradebeispiel sind die Pharisäer in Lukas 15. Da ist der ältere Bruder, der alles richtig macht, der gehorsam ist, jeden Tag für den Vater alles genau so macht, wie er denkt, dass es der Vater will. Und darüber wird er bitter. Und als der Jüngere zurückkommt und ein Fest geschmissen wird, regt er sich auf und sagt, all die Jahre habe ich für dich geschuftet, alles habe ich für dich getan, alles und nie hast du ein Fest gefeiert für mich, nie ein Mastkalb geschlachtet. Und da bricht der ganze Frust hinter dieser Rechtgläubigkeit heraus. Und er sagt, der Vater gönnt mir keine Freude, das ist ein Spaßverderber. Aber vornherum hätte er gesagt, ich liebe diesen Vater. Aber er hat ihn nicht geliebt. Deshalb ist der Punkt, besonders für Fromme, sehr, sehr ernst zu nehmen. Ich muss mir die Frage gefallen lassen, wie zufrieden bin ich mit meinem Leben, den Menschen, die Gott mir zur Seite gestellt hat. Und wenn ich das nicht annehmen kann, dann kann ich nicht wirklich Gott annehmen. Dann lebe ich zwar fromm, aber mein Herz, Gott zu lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, das gelingt nicht. Das gelingt nur, wenn ich ein Ja habe zu den Wegen, die Gott mit mir geht. Ein wichtiger Punkt. Für mich sind das Herausforderungen, als meine Frau so krank wurde vor 2 Monaten, dann zu sagen, ich liebe dich, Herr. Und ich liebe dich. Von ganzem Herzen, mit meinem Denken, denn ich weiß, du bist gut. Das hast du am Kreuz bewiesen, das weiß ich. Und ich halte an der Liebe zu dir fest. Ich will nicht, dass mein Herz bitter wird über all dem Schwierigen, das Gott mir manchmal zumutet. Die Frage ist deshalb, bin ich zufrieden mit dem Lebensweg, den Gott mit mir geht und mir zumutet? Der dritte Bereich ist, Gott lieben heißt, seine Nähe suchen. Das scheint logisch, im Zwischenmenschlichen voll verständlich. Wer frisch verliebt ist, der kennt das, der will einfach nur in der Nähe des anderen sein. Da ist jetzt niemand. Wenn ich in das Mikro verliebt bin, dann will ich einfach nur bei dem Mikro stehen und es am besten noch ein bisschen spüren. Es reicht mir. Es muss nichts sagen. Es reicht mir. Jemanden lieben heißt, die Nähe aufsuchen und in der Nähe dieses Menschen sein. Ich habe gelesen, Verliebte verstehen sich am besten, wenn sie schweigen. Ich weiß nicht, ob man das so absolut sagen kann. Aber vielleicht kennt ihr diese Phasen, wenn ihr betet, einfach da sitzen. Wir beten oft im Saal, Daniel und ich getrennt. Und im Saal sitzen und einfach das Kreuz sehen. Einfach nur das Kreuz sehen. Tief innen spüren, dieser Gott, so hat es Dieter Kemmler gestern gesagt, der liebt mich abgrundtief. Das hat er im Kreuz bewiesen. Einfach da sein. Ich muss nichts sagen und ich muss nicht bitten, ich darf vor Gott sein. Nur seine Nähe erleben. Ganz nahe bei ihm sein. Zu deinen Füßen sitze ich. Trink aus dem Becher, den du reichst. Das ist das Bild von Maria und Martha. Martha, die tätig war, die Liebe zu Gott bewiesen hat in ihrem Tun. Und Maria, die einfach nur da gesessen hat, wahrscheinlich den Mund auf, hat sie Jesus angeschaut und ihm einfach nur zugehört. Zugehört, zugehört. Das, was ihr hier jetzt macht, ich hoffe, es gelingt euch, ist Maria-mäßig. Einfach da sitzen, zuhören. So wenig wie möglich aufregen, so wenig wie möglich ärgern. Das hilft nichts. Da sitzen und sagen, Herr, den Satz nehme ich von dem mit. Und dass er sich getraut hat zu singen, das finde ich ganz verrückt. Das hat mir der Herr übrigens zugemutet für diese Predigt. Und er hat gesagt, Thomas, wenn du mich liebst, dann blamierst du dich heute Morgen für mich, indem du singst. Und es wird nicht so schräg kommen, wie du denkst. Aber ich werde nicht ins Musikteam einsteigen, keine Sorge. Aber bei Gott sein. Christliches Buch lesen, einfach lesen und aufnehmen und genießen. Das Buch zur Seite legen und Gott danken und sagen, Vater, ich danke dir und ich liebe dich, ich sage dir's. Was ich da gelesen habe, genial, gigantisch. Ob es Karl Barth ist oder wer auch immer, oder ein einfacheres Buch, Gott lieben lernen, indem wir in seiner Nähe sind. Da gibt es zwei Richtungen, in der Nähe Gottes sein ist, das erlebe ich so, manchmal habe ich wie eine Audienz bei Gott. Und wenn ich eine Audienz habe bei Gott, dann bin ich sehr formell, da wird nicht in der Nase gebohrt. Und wenn ich in der Nase bohre, dann kommt schnell der Heilige Geist und sagt, Thomas, du hast gerade eine Audienz beim Schöpfer dieser Welt. Und wenn du in der Gegenwart von Martin nicht in der Nase bohrst, dann bohr auch nicht in der Nase, wenn du bei diesem Schöpfer bist. Und zieh dich ordentlich an und schau, dass der Hosenladen zu ist. Das sind heilige Momente. Und gleichzeitig bin ich aber auch als Kind bei ihm und schütt mein Herz aus. Aber das sind unterschiedliche Dimensionen. Und trotzdem bin ich Sohn und Tochter. Einmal als Audienz und einmal einfach, um mich gehen zu lassen und hängen zu lassen. Und diese Unterschiede, glaube ich, müssen wir wahrnehmen und wieder kennenlernen. Aber seine Nähe suchen. Das vierte, lieben heißt, und jetzt wird es nochmals ein bisschen komisch, dem anderen helfen und zulassen, dass er sich entfalten kann. Wenn ich meine Frau liebe, Diene ich ihr, dass sie sich entfalten kann, dass sie aufblüht als Regina, als Königin. Regina ist ja von Königin abgeleitet, dass sie zur Königin werden kann in unserem Haus und bei mir und so weiter, wie auch immer. Das heißt, auch Gott, so verrückt das klingt, in anderen Religionen müssen wir Gott immer groß, ist Gott groß und allmächtig. In anderen Religionen und wir müssen ihn anbeten. Und im Christentum dürfen wir dazu beitragen, dass Gott sich entfaltet, durch uns entfaltet. Die Menschen, jetzt sind wir bei der nächsten Liebe, sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Gott wird groß durch uns. Er will sich durch uns entfalten. In der Liebe und durch die Liebe zueinander soll die Welt erkennen, dass wir Jesu Jünger sind. In dem, so wie wir leben, soll Gott zur Entfaltung kommen und angebetet werden und geliebt werden. Wenn wir Gott lieben, dienen wir dazu, dass sein Name groß gemacht wird. Das tun wir in Liedern, im Lobpreis. Ist eine schöne Sache, Gott groß machen. Und ich hoffe, ihr tut es aus ganzem Herzen. Und das tun wir in unserem Leben. So ein schöner Satz, ein frommer Satz. Ich will Gott groß machen. Und wenn ich sage, ja, wie geschieht das? Dann wird es oft dünn. Indem ich ihn liebe, will ich ihn groß machen, dass Menschen sagen, wow, was hast du für einen guten Gott? Gott groß machen heißt, ihm helfen, dass er zur Entfaltung kommt. Und der letzte Punkt ist, Gott lieben oder jemanden lieben, heißt, dass ich mit ihm gehe. Das kennen wir von früher. Ich glaube, heute ist es nicht mehr so üblich. Früher hat man gesagt, der Thomas geht jetzt mit der Regina. Ich weiß nicht, wird das von den Jungen noch verstanden? Wird noch verstanden. Und die Regina geht jetzt mit dem Thomas. War ich mächtig stolz, als man das mich fragte, mich, wer gehst du jetzt mit der Regina? Ja. Ich gehe mit der Regina. Hallo, es war was. Ich gehe mit der Regina und sie geht mit mir. Wir gehen miteinander. Jemand lieben heißt miteinander gehen. Miteinander unterwegs sein. Ein tolles Bild für eine Vision, für eine gemeinsame Vision. Eine Liebe, bei der die Partner nur sich selbst anschauen, gegenseitig anschauen, die stirbt mit der Zeit. Aber wenn ich Gott gehe und seine Vision für mein Leben mit ihm teile und mit ihm lebe und leidenschaftlich lebe und mit ganzem Denken und von ganzem Herzen, dann wird er groß durch mein Leben und ich bringe meine Liebe zu ihm zum Ausdruck. So gehen wir miteinander durchs Leben und so liebe ich Gott in meinem Leben. Es gibt Momente, in denen wir regelrecht verliebt sind in Gott, uns versenken, verlieren, Gott anschauen. Aber die Gottesliebe darf nicht uns davon abhalten, mit ihm unterwegs zu sein, mit einer gemeinsamen Vision für mein Leben, für unser Leben als Ehepaar. Wir haben eine herausfordernde Zeit durchlebt und wir sind letzten Abend zusammengesessen und wir haben gesagt, ist das schön und ist das wertvoll, dass wir eine gemeinsame Vision haben, die uns zusammenschweißt. Wir gehen gemeinsam mit unserem Gott. Das ist die stärkste Verbindung und die kann uns niemand nehmen. Nicht einmal der Tod kann uns scheiden von der Liebe Gottes. Wir gehen miteinander diesen Weg. Seine spannende Lebensreise wartet auf uns und auf euch Täuflinge, wenn ihr jetzt nochmal sagt, jawohl, ich will diesen Gott lieben. Das beinhaltet diese fünf Dinge. Und zum Schluss, das steht nochmals über allem. Was Johannes schreibt, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt hat seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Wir müssen diese Liebe nicht produzieren. In dem Moment, in dem wir Jesus aufnehmen in unser Leben und sagen, Jesus, sei du Herr in meinem Leben, nehmen wir diese Liebe auf. Und dann sind wir mehr und mehr in der Lage, auch Gott zu lieben. Dort, wo in Gemeinden die richtige Dogmatik und der richtige Glaube und richtig Glauben und die richtigen Glaubenssätze rezitieren steht, findet sich oft Streit und Ärger. Und dort, wo die Beziehung und die Liebe zu Gott im Zentrum steht, dort regiert ein ganz anderer Geist. Nämlich der Geist der Liebe, dass wir Gott lieben. Das hier ist und bleibt die praktische Grundlage. Und die Liebe zu Gott entsteht primär dadurch, nicht, dass wir uns anstrengen und bemühen. Liebe entsteht durch Liebe, indem wir uns dieser Liebe Gottes aussetzen, die uns in Jesus geschenkt ist. Immer wieder eintauchen in diese Liebe. Uns darin sonnen. Uns darüber freuen. Und dann wird diese Liebe, auch dann, wenn wir schwach sind und nicht lieben können, wird sie uns durchtragen. Gott segne euch und mich auch auf diesem Weg der Liebe, dass wir lernen, Gott zu lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all unserem Denken, diesen Gott zu lieben und diese 5 Schritte zu gehen. Amen.
So, der Taufgottesdienst ist jetzt rum. Geht hier was? Ja? Der Taufgottesdienst ist rum, aber das Fest ist noch nicht rum. Ich freue mich, dass Gott so gut ist, dass er auf jeden Fall den Regen zurückhalten hat bis jetzt. Vorhin hat es sogar Sonne gegeben. Also das Fest kann nachher weitergehen. Deshalb möchte ich jetzt euch aber trotzdem als Zwischenstand noch den Segen an jeden Einzelnen mitgeben. Nicht nur an die Täuflinge heute, sondern jeder von uns braucht einen Segen. Und da bitte ich euch dazu aufzustehen. Und ich will euch das nochmal zusprechen, was die Predigtgrundlage war aus 5. Mose 6, die Verse 4 bis 5. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. So segne euch der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.